Pioniergeist der deutschen Wirtschaft. Innovative Ideen aus Dresden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge über Frauenpersönlichkeiten des vorigen Jahrhunderts. Wir sind wieder zu Gast im C90-Studio. Das heutige Thema widmet sich einer Kunstgewerblerin, die zu Lebzeiten mit einem ganz besonderen Handwerk von sich reden machte. Und weil viele von euch den Stil des Podcasts inzwischen kennen, hole ich natürlich auch in dieser Folge wieder ein bisschen aus und erzähle einiges Wissenswertes um diese wunderbare Frauengeschichte herum. Der Dresdner Elbhang war schon immer ein Eldorado der KünstlerInnen. In keiner anderen Ecke der sächsischen Landeshauptstadt lebten und wirkten im vorigen Jahrhundert so viele Kreative wie zwischen dem Körnerplatz und Pillnitz. Zahlreiche von ihnen erlangten bereits zu Lebzeiten europäischen, ja sogar Weltruf. Neben den Malern Josef Hegenbart und Oskar Zwinscher oder dem Fotografen August Kotsch lebten und wirkten dort ebenfalls die Bildhauerin Veronika von Appen und die Malerinnen Hilde Rackebrandt und Inge Thies-Böttner. Die Frauenpersönlichkeit, die ich euch dieses Mal vorstellen möchte, stammt ebenfalls aus dieser Ecke Dresdens, wobei sie im Unterschied zu den gerade genannten KünstlerInnen gänzlich unbekannt ist. Sehr zu Unrecht, wie ich finde. Es ist eine der Biografien, die nirgendwo auftauchen. Genau diese Frauenpersönlichkeiten eben, nach denen ich suche. Ihren Nachlass findet man weder in einem Archiv oder Museum, sondern im Privatbesitz ihrer beiden Enkeltöchter. Vor wenigen Tagen durfte ich eine der beiden älteren Damen besuchen. Sie lebt inzwischen in Münster in Nordrhein-Westfalen. Und dabei sämtliche noch erhaltenen Muster und Musterbücher, Zeitungsartikel, Fotos und Geschäftsbriefe der Großmutter sichten. Margarete von Liebenau, später dann Margarete Bellmann, um die es bei unserer neuen Folge geht, lebte mit ihrer Familie also ebenfalls im Stadtteil Loschwitz und damit mitten in der Dresdner Kreativszene des vorigen Jahrhunderts. Am 20. November 1886 im Dresdner Stadtteil Plauen geboren, wuchs Margarete von Liebenau in einer gutbürgerlichen Familie auf. Über ihre Kindheit und frühe Schulausbildung ist leider nichts bekannt, sodass ich mich bei der Recherche auf ihre Berufsausbildung konzentriert habe. Bereits früh entdeckte Margarete wohl ihre kreative Ader, die sie in ihrem späteren Beruf, dem einer freischaffenden Kunstgewerblerin, erfolgreich ausleben konnte. Die Beschäftigung mit Farben und Formen, das Gestalten eigener kleiner Kunstwerke aus unterschiedlichen Materialien, vorrangig für Kleider und Hüte, sollte zur Berufung der noch jungen Margarete werden. Sie wusste damit bereits früh, welchen beruflichen Weg sie einmal einschlagen würde. Für Margarete von Liebenau war die spätere Berufswahl ein glückliches Zusammentreffen von Ausbildungsmöglichkeit und Talent. Sie brachte gleichzeitig eine große Portion Farb- und Stilempfinden in ihren späteren Beruf mit ein. Margarete besuchte direkt nach ihrer Schulausbildung die Dresdner Kunstgewerbeakademie, die sich im vorigen Jahrhundert zu einer der seinerzeit bedeutendsten Ausbildungsstätten für angewandte Kunst entwickeln sollte und aus Dresden heraus in ganz Deutschland einen ausgezeichneten Ruf erwarb. 1875, als Königlich-Sächsische Kunstgewerbeschule in der sächsischen Landeshauptstadt gegründet, wurde die Ausbildungsstätte 1920 in eine staatliche Akademie für Kunstgewerbe umgewandelt. Damit erhielt sie den Rang einer Kunstakademie. Die staatliche Akademie für Kunstgewerbe in Dresden sollte im vorigen Jahrhundert für lange Zeit eine der wenigen universitären Ausbildungsstätten für Frauen in Deutschland werden. Der Besuch beispielsweise einer technischen Hochschule war noch um 1900 herum für Frauen unmöglich. Eine Ausbildung oder sogar ein Studium in den typischen technischen Bereichen wie Architektur, Baugeschichte oder Ingenieurwesen blieb für Frauen damit ein Wunschtraum. Erst ab dem Jahr 1908 wurden diese erstmals an einer Universität zugelassen. Übrigens im Bundesland Bayern. Es ist heute kaum nachvollziehbar. Frauen sprach man noch vor rund 100 Jahren die Fähigkeit ab, über technische Fertigkeiten zu verfügen. Das sieht man auch am Beispiel der Flugpionierin Mellie Bese, die in unserer dritten Folge vorgestellt wird. Deren Flugausbildung und sogar die Flugzeuge, in denen sie ihre Flugstunden nahm, wurden von ihren männlichen Kollegen immer wieder sabotiert. Sie sollte unter allen Umständen daran gehindert werden, eine Fluglizenz zu erwerben. Daher ist es also kein Wunder, dass sich Frauen seinerzeit vorrangig im Bereich des Kunstgewerbes einen Namen machten. Möbel und Tapeten, Glaswaren, Gardinen und weiteres Interieur. Im Bereich der Mode, Kleider, Schmuck und Stoffe sollten zu einer den Frauen vorbehaltenen Domäne der Industriegeschichte des vorigen Jahrhunderts werden. Aus der Kunstgewerbeschule Dresden gingen neben Margarete von Liebenau noch weitere bedeutende Absolventinnen hervor. Auch die Firmengründerinnen des sächsischen Unternehmens Wendt und Kühn, Margarete Wendt und Margarete Kühn, waren Schülerinnen an der berühmten Dresdner Akademie für Kunstgewerbe. Genau in dieser Schule, der Kunstgewerbeschule Dresden, erwarb Margarete von Liebenau nach ihrer schulischen Ausbildung das notwendige handwerkliche Rüstzeug, um als freischaffende Kunstgewerblerin einzigartige Ansteckblüten für Kleider und Hüte, und zwar in schönster Vollendung, zu gestalten. Dabei orientierte sie sich am Stil der Sebnitzer Kunstblumentradition, einem im vorigen Jahrhundert überaus bedeutenden Wirtschaftszweig im Bundesland Sachsen. Den insgesamt 3 Jahren an der Dresdner Kunstgewerbeschule schloss sie zur Vertiefung des erworbenen theoretischen Wissens ein praktisches Jahr in einer Fachschule für künstlerische Blütengestaltung in der Blumenstadt Sebnitz an. Direkt im Anschluss war sie für 1,5 Jahre in einer Sebnitzer Kunstblumenfabrik beschäftigt. Danach entwarf Margarete von Liebenau Muster für das seinerzeit bedeutende Sebnitzer Unternehmen May & Co. Aus 2 noch erhaltenen Geschäftsbriefen geht hervor, dass es in den Jahren 1918 und 1919 eine umfangreiche Zusammenarbeit mit der Sebnitzer Blumenfabrik gab. Gleichzeitig bewarb sich Margarete von Liebenau bei einem Berliner Modehaus mit Sitz am Berliner Platz, der damals ersten Berliner Adresse für Mode. Hierzu werfen wir vielleicht einen Blick auf die Entstehung der ersten Kaufhäuser in Europa. Mit der Industrialisierung und damit der ersten serienmäßigen Herstellung von Damen- und Herrenmode verbunden, entstanden um 1900 herum, vorrangig in den bekannten europäischen Metropolen Berlin, Paris und Wien, die ersten Konfektionshäuser für Mode. Das Berliner Modehaus Alfred Marie, bei dem sich Margarete von Liebenau bewarb, bot zu seiner Zeit ausschließlich extravagante Mode für Damen an. Von ihrer erstklassigen theoretischen und praktischen Ausbildung überzeugt, nahm das Modehaus die Künstlerin als freie Mitarbeiterin unter Vertrag. Ab sofort entwarf Margarete von Liebenau einzigartige Blüten, Tuffs und weitere Arrangements für die Hutmode der betuchten Berliner Damengesellschaft. Wie sich bereits jetzt erkennen lässt, wusste Margarete von Liebenau schon früh genau, was sie wollte. Und sie ging ihren beruflichen Weg überaus zielstrebig und konsequent. Und sie erkannte rechtzeitig die aktuellen modischen Trends und wusste diese in kluger Weise zu nutzen. Damit ist Margarete von Liebenau für mich nicht nur eine begabte Kunstgewerblerin, sondern ebenfalls eine überaus taffe Geschäftsfrau. Die Entwürfe für die Sebnitzer Blumenfabrik und das Berliner Modehaus fertigte Margarete von Liebenau in ihrer Dresdner Wohnung an. Da sie nach den Informationen der Enkeltöchter nicht selbst produziert hat, wurden die Muster anschließend zu May & Co. bzw. eine der zahlreichen Sebnitzer Blumenfabrikationsfirmen verschickt. Heimarbeiterinnen stellten anhand der vorgegebenen Muster die gewünschten Blumenmodelle in der entsprechenden Stückzahl her. Neben der Zusammenarbeit mit dem Berliner Modehaus Alfred Marie und der Sebnitzer Blumenfabrik May & Co. gab es laut den Aufzeichnungen der Enkeltöchter ebenfalls eine Kooperation mit den deutschen Werkstätten Hellerau. Hierzu habe ich leider keine weiteren Informationen finden können. Auf die einzigartigen Ansteckblüten, Tuffs und mehr, die übrigens ausschließlich aus natürlichen Materialien gefertigt wurden, wurde bald darauf auch die Presse aufmerksam. Zeitschriften wie Reklams Universum, Textile Kunstindustrie, Gartenlaube und Daheim, alles seinerzeit renommierte Wochenzeitschriften mit hoher Auflagenzahl, veröffentlichten wiederholt Artikel über die Kunstgewerblerin Margarete von Liebenau. In den Beiträgen wurde ihre Arbeit stets als außergewöhnlich und einmalig beschrieben. Und natürlich waren die Artikel stets voll des Lobes. Die Materialien, die Margarete von Liebenau für ihre Produkte verwendete, wurden von ihr sorgfältig ausgewählt. Es handelte sich dabei um Samt, Seide, Brokat und Taft, Chenille und Chiffon. Gefaltet, gelegt oder gerafft wurden die aus den edlen Stoffen gefertigten Kunstwerke mitunter noch mit Perlen, Pailletten oder Silberdraht verziert. Margarete von Liebenau empfand bei ihren Entwürfen vorzugsweise Chrysanthemen, Anemonen und Rosen nach. Sie achtete dabei jedoch genau darauf, dass die fertigen Ansteckblüten ihren natürlichen Vorbildern nicht allzu ähnlich sahen. Was sie absichtlich vermied, war, dass der Eindruck entsteht, es handele sich um künstliche Blumen. Ihr Motiv war die Gestaltung künstlerischer Blumen. Die fertigen Kunstwerke wirkten außerordentlich dekorativ, ohne allzu sehr aufzufallen. Sie sollten dem Kleid oder Hut das gewisse Etwas verleihen und den Stil der Trägerin unterstreichen. Ihren einzigartigen Reiz haben die wenigen noch erhaltenen Originale bis heute übrigens nicht verloren. Selbst nach 100 Jahren sehen die Muster aus, als seien sie gerade erst gefertigt worden. Und sie würden heute einem Kleid oder Hut ganz bestimmt wieder eine ganz besondere Ausstrahlung geben. Zur weiteren Bekanntwerdung ihres Schaffens trug ihre Teilnahme an mehreren Ausstellungen bei. So konnte sie ihre einzigartigen Exponate auf der dritten Dresdner Kunstgewerbeausstellung zeigen, die im Jahr 1906 und damit noch ganz zu Beginn ihrer Karriere stattfand. Die Ausstellung, die den Titel »Ein Festzug des deutschen Kunstgewerbes« trug, führte zu einem Durchbruch der Reformbewegung des Kunstgewerbes. Bei der ersten deutschen repräsentativen Kunstgewerbeschau in München vertrat sie die Sparte der Kunstblumen. Die Ausstellung reiste später in Form einer Wanderausstellung durch Amerika. 1920, bei der Ausstellung des Verbands der deutschen Modeindustrie im Staatlichen Kunstgewerbemuseum in Berlin, zählte sie ebenfalls zu den AusstellerInnen. Einer der Höhepunkte im Schaffen der Dresdner Kunstgewerblerin Margarete von Liebenau war zweifelsfrei ihre Aufnahme in den Deutschen Werkbund. Der Deutsche Werkbund, 1907 von Unternehmern, Architekten und Künstlern in München gegründet, war bis zur Aufnahme der ersten Frauen eine der wieder ausschließlich Männern vorbehaltenen Domäne. Nationale Werkbünde waren in Europa übrigens damals keine Seltenheit und existierten beispielsweise auch in der Schweiz. Zweck der wirtschaftskulturellen Vereinigung Deutscher Werkbund waren die Suche nach einer neuen Formgebung, die Qualitätssicherung der eigenen Werke und die Etablierung einer neuen Ästhetik der Produkte. Margarete von Liebenau wurde 1918, also kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs, Mitglied des Werkbunds. Die noch erhaltene Mitgliedskarte belegt die Aufnahme. Genau auf dem Höhepunkt ihrer Karriere lernte Margarete von Liebenau 1920 auf einem Künstlerfest ihren späteren Mann, Karl Bellmann, kennen, den sie am 16.09.1920 heiratete. Im darauffolgenden Jahr kam Tochter Christine zur Welt. Was darauf folgte, ist das Schicksal bzw. der typische Lebensweg einer Vielzahl von Frauenpersönlichkeiten der damaligen Zeit. Margarete von Liebenau gab für die Familie ihren Beruf auf. Mit gerade einmal 35 Jahren endete die vielversprechende Karriere der überaus begabten Kunstgewerblerin. Das Schöne ist, dass ihre beiden Enkeltöchter den Nachlass ihrer Großmutter bis heute sicher aufbewahren. Und auch einige Notizen über ihren wunderbaren Lebensweg, aus denen ich diese Geschichte geschrieben habe. Für mich ist die Kunstgewerblerin Margarete von Liebenau eine beeindruckende Persönlichkeit. Nachdem sie ihre Berufung früh erkannt hat, nutzte sie die ihr gebotenen Ausbildungsmöglichkeiten in Theorie und Praxis. Gleichzeitig erkannte sie die Chancen, die in der damaligen Modebranche lagen. Der Bedarf an schicker Damenmode und passenden Modeaccessoires war gerade nach dem Ersten Weltkrieg groß und der Markt praktisch kaum erschlossen. Genau in diese Lücke trat Margarete von Liebenau mit ihren einzigartigen Ansteckblüten für Kleider und Hüte. Sie schuf mit ihren in echter Handarbeit hergestellten Erzeugnissen einen Gegenentwurf zu den Fabrikwaren, die als Massenproduktion keinerlei Qualität aufwiesen und von der gut zahlenden Klientel gemieden wurden. Vermutlich haben ihr die Modefirmen die Muster förmlich aus den Händen gerissen. Trotz ihrer kurzen Karriere und dem bis heute ausschließlich unbekannten Wirken ist Margarete von Liebenau eine wichtige Vertreterin für die seinerzeit aufkommende Modebranche gewesen. Die von ihr gestalteten künstlerischen Blüten waren als dekoratives Accessoire schon bald nicht mehr von den Kleidern und Hüten der Damenmode der 1920er Jahre wegzudenken. Gleichzeitig hat sie die Tradition eines alten Handwerks, der Sebnitzer Kunstblumenherstellung, in der Modebranche der 1920er Jahre bekannt und damit salonfähig gemacht. Auch wenn ich mich jetzt möglicherweise auf dünnes Eis begebe, bis vor kurzem dachte ich bei dem Begriff Sebnitzer Kunstblume ausschließlich an aus Kunststoff hergestellte Nelken, Rosen und Sonnenblumen. Dank der Recherche zu Margarete von Liebenau durfte ich viel über das einzigartige Handwerk des Blümelns lernen, wie das traditionsreiche Sebnitzer Kunsthandwerk bereits seit seiner Entstehung liebevoll genannt wird. Den Hinweis auf das Leben und Wirken von Margarete von Liebenau habe ich netterweise von den Mitarbeitenden des Friedhofs Loschwitz erhalten. Ihr Grab zählt übrigens zu den bedeutenden Grabmälern des Friedhofs. Gern möchte ich in diesem Zusammenhang noch auf den Nachlass der Dresdner Kunstgewerblerin Margarete von Liebenau hinweisen. Die Enkeltöchter sind schon längere Zeit auf der Suche nach einem Museum, einem Verein oder einer anderen geeigneten Institution, damit die Muster, Musterbücher, Geschäftsbriefe, Zeitungsartikel und Fotos ihrer Großmutter dauerhaft gesichert und für die Zukunft erhalten bleiben. Wer weiterhelfen kann, wendet sich am besten einfach an mich. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gern eine Bewertung da und empfehlt unseren Podcast einfach weiter. Und natürlich ist auch schon wieder eine neue Folge in Planung. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald.
Dieser Podcast ist eine Produktion von C90.